Hi, ich bin Rika Rosa und ich mache diesen Interview-Podcast Studiosuppe. Ich besuche KünstlerInnen in ihren Studios und wir sprechen über ihre Kunst, ihren Alltag und darüber, was sie bewegt, woran sie zweifeln und was sie weiterbringt. Ich treffe GaleristInnen, KuratorInnen, lauter Menschen aus der Kunstwelt. Das alles mache ich, weil ich die Kunst liebe und auch um euch als ZuhörerInnen die Kunst und alles drumherum etwas näher zu bringen. Ich habe jetzt länger keine neue Folge mehr gemacht, aufgrund von Lebensgründen, private und beruflich. Es hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt gibt es wieder eine neue Folge. Es ist etwas länger her, dass ich die Folge aufgenommen hatte. Und ich wollte aber natürlich die Folge unbedingt noch mit euch teilen. Ich habe den Fotografen Jo Fischer getroffen und also erstmal haben wir uns so getroffen. Er hatte mich angeschrieben und gefragt, ob er ein Foto von mir machen kann, also ein Porträt für sein Buch Deutschlandreise, ein neues Projekt, was er gerade macht. Und da habe ich ja gesagt, hatte ich Lust zu. Und dann haben wir uns kennengelernt, er hat das Foto gemacht. Fand ich total faszinierend, weil er fotografiert analog und er hat, er hatte schon gesagt, er will zwei Bilder machen oder ein Bild und er hat wirklich dann nur zwei Fotos gemacht. Fand ich sehr faszinierend, weil ich als Fotografin mache immer ganz viele Fotos und suche mir dann hinterher die besten raus. Aber ist eben auch möglich, weil ich das digital mache. Und ja, in der analogen Welt, da hat man dann nochmal, also in der Fotografiewelt, eine ganz andere Wertigkeit von einem Foto. Das hat mich beeindruckt. Das wollte ich einfach noch kurz erzählen. Die Aufnahme ist halt schon länger her. Ja, wir haben uns so gut verstanden, als wir uns dann getroffen hatten, dass ich Jo gefragt habe direkt, ob er nicht Lust hat, mit mir eine Folge aufzunehmen. Und ja, das haben wir dann kurze Zeit später gemacht. Und ja, Jo ist ein super spannender Fotograf, der sehr viel reist. Das Ganze war durch Corona so ein bisschen eingeschränkt. Und ja, da erzählt er ein bisschen was von. Und aktuell arbeitet er, wie schon gesagt, an dem Projekt Deutschlandreise, an einem Bildband. Ganz aktuell ist es so, also das kriege ich so mit von dem, was Jo auf sozialen Netzwerken so macht, hilft er und unterstützt sehr viel Menschen, die von der Ukraine flüchten. Und ja, also da ist er gerade sehr involviert. Also ich weiß gar nicht, inwiefern jetzt das Fotografieprojekt, also wie viel Zeit da überhaupt gerade noch für ist. Ja, genau. Wunderbarer Mensch, Jo Fischer, muss ich sagen. Hört einfach mal rein und wenn es euch interessiert, schaut einfach bei Instagram vorbei, bei Studiosuppe. Da habt ihr dann auch immer direkt die Verlinkung zu den Künstlern. Und was ganz Besonderes noch zum Schluss der Folge, weil Jo Musiker ist, habe ich ihn gefragt, ob er mir ein MP3 schicken kann, was ich dann noch zu der Folge hinzufügen kann. Also ganz zum Schluss könnt ihr dann nochmal die schöne, also wirklich schöne Singstimme von Jo hören. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören bei der Folge. Und ja, falls ihr Feedback habt oder mir was schreiben möchtet, dann macht das gerne. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Ja, dann geht's los. Schön, dass du da bist, Jo.
Danke für die Einladung, Rika.
In meiner Küche. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Also du bist aufmerksam geworden durch Instagram auf mich.
Genau.
Und hast mir dann geschrieben, weil du ein Foto machen wolltest für ein Buchprojekt, für Deutschlandreise.
Genau.
Erzähl mir mal von Deutschlandreise.
Ja, wie der Titel schon sagt, ist eine Reise in Deutschland, durch Deutschland, mit einer alten Hasselblatt und einem Sack voller Filme. Und ich möchte ganz gern Deutschlands Künstler fotografieren für dieses Buch. Das ist ein reines Porträtprojekt, in dem man von jedem Künstler immer nur ein oder zwei Fotos. Das ist auch ein Kostenfaktor. Und dann fahre ich zum nächsten Künstler und nehme den auf. Genau. Und das Ganze soll als Buch erscheinen, möglichst in so einem Plattencover-Format. Ja? 30 ganz gut. Und sollte etwa so 300 Porträts beinhalten. Nachher.
300?
Genau.
Das ist eine Menge.
Das ist ganz schön viel, ich weiß, ja. Eigentlich wollte ich jetzt noch viel mehr machen, aber ich habe mir gemerkt, das geht ja gar nicht. Das kann ich gar nicht stemmen. Das ist eine Sache von bestimmt 2-3 Jahren oder so. Und da ich jetzt schon mit Unterbrechung fast ein Jahr arbeite und habe aber erst 60 Porträts, habe ich jetzt die Anzahl reduziert auf 300. Und jetzt mit einer Hilfe von einer Freundin von mir geht es so vorwärts. Und jetzt plant sie halt für mich so eine Tour über 4 Wochen in Deutschland mit, ich glaube, am Tag 2 Terminen oder so. Ja? Also, schon ganz gut.
Auf jeden Fall klingt das nach einem Jahresprojekt.
Ist es auch, ja. Und das, also der Plan ist, dass das Buch Ende 22 erscheinen soll. Also dann bleibt noch im Prinzip, wenn ich diese Fotos mache, von jetzt an, also von Januar an, ja noch Zeit bis August vielleicht, dann, oder September, und dann wird das Buch gesetzt und dann geht es in Druck und dann muss es vermarktet werden und möglichst im Oktober noch, ne? So. Also ziemlich knapp die ganze Nummer.
Ja.
Aber es ist eine Challenge. So.
Mhm.
Genau.
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, ich bin halt wahnsinnig viel gereist in den letzten 10 Jahren und hatte Deutschland immer so nie beachtet, weil das nicht so spannend ist, finde ich. Ja? So, weil ich mal gerne woanders bin und mich von Dingen inspirieren lasse. Ja? Und ich suche auch ganz gerne immer nach alten Motiven, also nach den Sachen, die früher schon da waren. Ich habe das zum Beispiel in Bogota gefunden oder in Havanna, klassisches Beispiel Havanna, oder auch in Osteuropa, auf dem Balkan, ja? Wo halt noch Menschen rumlaufen, die sich sonntags gut anziehen mit dem Hut und so, ja, und dann durch den Wald laufen im Nebel, ja, so solche Sachen eben, ja. Und jetzt findest du halt in Deutschland kaum. Und ich hab, darum habe ich Deutschland fotografiert, so richtig. Und wo ich im letzten Jahr zurückkam aus dem Kosovo, aus Pristina, hatte ich noch eine Filmrolle über, in 12 Bilder, und habe dann auf Facebook geschrieben, hey, fahre jetzt von Österreich durch Deutschland durch und wer auf dem Weg Lust hat, da hatte ich gerne, mach ein Foto, so. Und so ist die Idee entstanden.
Weil das, du sagst, letztes Jahr war das.
Ja, genau.
Ist das auch Corona-bedingt? Also, weil
ja,
jetzt
unter
kann man ja nicht mehr so viel reisen.
Überhaupt nicht.
Und dann habe ich natürlich sofort daran gedacht, durch diese Begrenzung, vielleicht ist das der Grund auch, wie du auf Deutschland
dann ist auch mit unserem Grund. Aber der Grund hat sich später ergeben, dass es ja auch noch Corona gibt. Ja? Und man die Zeit ja auch irgendwie sinnvoll nutzen kann. Ja? Und ich wollte jetzt nicht der sein, der jetzt zu Hause rumhängt und irgendwie sich am Bauch kratzt und die Welt irgendwie hasst, dass nichts funktioniert, sondern ich tue einfach irgendwas. So. Ja. Gegen meine eigene Melancholie, die ja automatisch auf den Kopf drückt bei der ganzen Situation. Jetzt natürlich noch im Winter mehr als im Sommer, klar. Und da ich nicht leiden möchte, fahre ich einfach los und treffe Leute. Ja, sofern es möglich ist, wenn die wollen. Es so. Gibt auch viele, die sagen, sie möchten nicht, sie haben Angst vor Ansteckungen oder so. Ja. Muss ich respektieren. Aber viele, darum passieren auch die meisten Fotos draußen. Ne? Und diese ganzen Porträts, die entstanden sind, die sind ja zum Großteil draußen entstanden. Und man sieht auch in allen Bildern so eine Melancholie mitschwingen. Weil die Bilder halt auch nie bei Sonnenschein entstanden sind. Die sind alle jetzt in diesem tristen Wetter entstanden. Und das möchte ich ganz gerne auch beibehalten. Und darum habe ich im Sommer auch Pause gemacht mit dem Projekt. Mhm. Weil ich mag auch denn nicht mit lustigen, bunten Farbfotos mit Gegenlicht irgendwie. Das funktioniert nicht so richtig.
Und, okay, verstehe. Und vorhin meintest du, das beschrieben... In anderen Ländern, manche Menschen, die sich sonntags so schick machen. Mhm. Und das gibt es in Deutschland kaum. Wenn du sagst kaum, hast du das denn hier entdeckt?
Nee, habe ich nicht entdeckt. Also ich bin da so ein bisschen, also ich habe angefangen, mir meine eigene Welt zu bauen hier in Deutschland. Ja, so. Und den Leuten halt zu sagen, wenn ich sie fotografiere, sind ja doch alle Künstler und die sind ja auch alle sehr extrovertiert, ja, diese ganzen Menschen. Und es ist eben so, auch da sehr einfach zu sagen, Papa hat einen Hut, einen Anzug, um das ganze Bild noch zu unterstützen mit solchen Sachen. Ne?
Ich finde ja Anzug total schick.
Ich auch, ja. Ich habe nur keinen.
Nee?
Nee. Ich hatte mal einen gekauft in Bogota, in der Tat. Da wurde ich eingeladen zu einer Hochzeit und den habe ich aber da gelassen.
Schade.
Ja.
Ja, ich finde, das sieht immer sehr gut aus. Und Hast du jetzt, also merkst du, dass du das Land anders kennenlernst? Also bekommst du einen anderen Eindruck von Deutschland? Als du den jetzt vorher hattest. Also hat sich was verändert so mit deinem...
Nee, verändert hat sich ja nicht gar nicht so. Ja? Ich glaube, dass ich jetzt... Ich muss halt mehr selektieren in Deutschland als woanders. Ja? Zum Beispiel in den USA, wenn ich da drüben bin, dann steigst du aus dem Flieger aus und hast schon ein Motiv. Ja? So, und kannst schon irgendwas als Hintergrund verwenden. Ja? Bist du irgendeine Tankstelle oder so oder irgendeinen alten Wagen oder... In Deutschland hast du immer irgendwie ein Polo irgendwann eingestehen, ein Verkehrsschild irgendwie und eine Werbung. Also ist halt nicht so schön. Aber ich habe jetzt gelernt in Deutschland, dass ich ganz schnell, wenn ich jemanden treffe und ich kenne den Ort nicht, ganz schnell was finden muss, wo ich ihn vorparken kann. Ne? Als Backdrop sozusagen. Ne? Und somit ist für mich Deutschland gerade Hintergrund geworden. Also Hintergrund in der Sicht der Fotografie. Weil ich ja eigentlich Menschen... primär fotografiere und ich muss die immer irgendwie, also ich kann jetzt nicht einfach Menschen auf der Straße fotografieren, das wird nicht funktionieren. Ich muss immer irgendwas in dem Bild noch was reinpacken ins Bild, dass irgendwie spannender wird. Sei das, dass dem Menschen vielleicht ein Baum aus dem Kopf wächst, der hinten steht oder eine Hauslinie einbinde, irgendwie sowas. Ne? Und darum muss ich immer gucken nach Hintergründen. Mhm. Und deshalb.
Also wegen der Komposition auch?
Ja, natürlich, genau. Mhm. Sind wir drauf, die Nachbarn?
Ja, das muss man nachher schauen. Die Nachbarn, die Wände sind dünn hier.
Welche Sprache reden die überhaupt?
Vietnamesisch.
Ah.
Kann ich leider nicht.
Nee?
Nee. Du?
Nee.
Ja. Sprichst du noch andere Sprachen?
Ja. Jetzt hätte Dansk. Ich spreche Dänisch.
Mhm.
Und, also ich kann mich verständigen. Und Spanisch?
Wieso sprichst du Dänisch?
Weil meine Mutter ist halb Dänin und war halt als Kind und als Jugendlicher sehr oft in Dänemark. Habe auch dort Freunde seit mehreren, vielen Jahren. Und Dänisch ist nicht so schwer zu lernen. Das ist so eine Kindersprache. Ja? Nur der Ausdruck ist ein anderer als bei uns.
Mhm.
Die Dänen klingen immer betrunken, wenn sie reden. Durch diese L. Ne? L.
Mhm.
Aber an sich ist die Sprache ziemlich einfach.
Okay. Ich kann es nicht.
Also was ich auch nicht kann, ist, dass ich jetzt irgendwie, ich kann jetzt nicht irgendwie in Dänemark eine Comedy-Sendung sehen. Ich würde die Witze nicht verstehen. Ja? Weil das sind teilweise auch wirklich so landinterne Geschichten, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ja? So, genauso wie wenn jetzt jemand hier, irgendwie Vietnamese, guckt sich jetzt hier irgendwie Comedy an. Ne? Der wird zwar sicher auch mitlachen, weil die anderen lachen, aber den Sinn nicht verstehen dahinter. Ne?
Ja.
Weil Humor ist drüber die letzte Quäntchen der Sprache. Wenn man
das
verstanden hat, dann kannst du Sprache perfekt.
Ich würde sagen, das ist der Endgegner.
Genau.
Und ich hatte gesehen, also ich habe so ein bisschen gelesen über dich, und ich hatte gesehen, du hast mal in Kuwait gelebt.
Mhm.
Wie lange?
Und 10 Jahre.
10 Jahre? Sprichst du Arabisch dann?
Nein,
oder,
kein Wort, nein.
Okay, das musst du mir erklären, wie das geht.
Also mein Vater war früher Bauleiter bei Krupp. Ja? Und dann gab es eben damals eine Ausschreibung in einer Firma. Die suchten halt Mitarbeiter, um in Kuwait, ich glaube, das waren so Raffinerieanlagen zu bauen, ja. Und dann sind wir hingeflogen damals. Dann wohnten wir in so einem Camp in der Wüste vor Kuwait City. Und
Wie alt warst du?
Etwa 6,5, 7. Und ich kam mit 16,5 wieder zurück nach Deutschland.
Und du hast dort nur Deutsch gesprochen?
Und Englisch.
Ach so. War das deine englische Schule?
War eine Botschaftsschule. Von der US-Botschaft, aber da waren auch Kinder aus Holland, aus Frankreich und so, und Italien, ne, und auch Deutschland ein paar.
Hat das was mit dir gemacht? Also, du bist ja an einem so ganz anderen Ort aufgewachsen, als du jetzt lebst.
Hm.
Also irgendwie, du hast gesagt, du warst 6, das heißt, du bist ja irgendwie auch so rausgerissen worden aus deinem bisherigen Umfeld.
Ja.
Also auch die Landschaft und das Klima ist ja ein ganz anderes.
Ja.
Und ich frage mich gerade, wie war das? Also einmal so Hast du deine Heimat vermisst?
Nee, ich glaube, Heimat ist da, wo die Eltern sind. Das ist denn die sichere Heimat, ja? Und den Rest, ich weiß gar nicht, als Kind habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass es jetzt eine große Veränderung ist oder so. Ich glaube, heute wird das eine Veränderung, wenn ich heute entscheiden müsste, ich gehe nach Kuba für 10 Jahre. Ja? Weil man ja so ein Leben aufgebaut hat hier, so mit Netzwerk und so und mit Freunden und Bekannten. Das ist nicht so einfach, das zu verlassen. Als Kind findest du an jeder Ecke Freunde. Ja, so. Und darum war das früher nicht so eine wahrnehmbare Veränderung für mich. Überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und ich fühle mich auch nicht anders deswegen. Ich bin halt ein normaler Mensch und habe aber, glaube ich, dadurch auch einen anderen Blick bekommen auf die ganzen Sachen, so, die man so tut als Mensch, die teilweise auch keinen Sinn ergeben, so richtig. Wenn man da gelebt hat, kann man sehen, dass die Menschen mit anderen Sorgen zu kämpfen haben, als die wir hier haben. Also die Sorgen sind deutlich gewaltiger, als die wir haben. So. Und das ist so ein bisschen ernüchternd manchmal, wenn man hier so irgendwie die Leute hört, wo sie aufregen, so völlig unwichtig im Leben. Ne? Kostet nur Energie und Zeit. So. Und ich bin ja auch auf dem Weg zum Balkan. Und immer wieder zurückkommen von dort, weiß ich auch ganz genau, dass es mir wahnsinnig gut geht. So, und viel mehr Menschen müssen mal auf den Balkan fahren, nach Albanien oder so, oder in Kosovo, um mal wieder sich ein bisschen zu erden. Sich an dem zu freuen, was sie haben. Amen.
Jetzt hast du eben gesagt, Heimat ist da, wo die Eltern sind. Ja. Und was ist jetzt für dich Heimat? Also an welchem Ort fühlst du dich zu Hause?
Das ist eine gute Frage. Wurde ich schon oft gefragt, in welchem Ort ich mich zu Hause fühle. Ich weiß es echt nicht genau. Ich glaube, man fühlt sich immer da wohl, wo man gute Freunde hat. Ja, also, man sagt ja auch so im amerikanischen Home is your heart is, ne? Also, dass Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist, ja? Und das kann nicht überall sein. Wenn man da gute Leute um sich hat, kann das auch echt überall sein. Wobei natürlich, ich mich mal freue, wenn ich zurückkomme nach Berlin, ne? So ist es. Man kennt sich ja aus, man hat ja seine bestimmten Punkte in der Stadt, wo man sich daran erinnert, Mann, da war ich ja vor 20 Jahren mal, so, ja.
Du kommst ja ursprünglich, richtig? Aus Berlin.
Ja. Mhm. Und dann hat man hier auch so Bekannte oder auch ein paar Freunde, mit denen man alte Erinnerungen teilt. Und das sind ja auch nochmal so Sachen, ich kann überleben in Kolumbien oder so oder in Paraguay oder auch in Kosovo, ja. Aber nur eine bestimmte Zeit, weil irgendwann reicht mir die Kommunikation nicht mehr aus, weil es geht nur darum, was hast du gestern gemacht. Aber es gibt keine tieferen Erinnerungen, wo man drin graben kann mit Leuten im Kosovo. Ja? Da bin ich halt jetzt im Januar 4-5 Mal. Ja, so. Und wenn man jetzt in Berlin unterwegs ist, man trifft sich mit Leuten in einer Bar, die man schon seit 20 Jahren kennt. Und da hat man man teilt andere Sachen zusammen, weißt du? Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Das ist ein bisschen zu Hause, glaube ich. Und
das finde ich ist auch ein schöner Gedanke, also dass Heimat da ist, wo man geteilte Erinnerungen hat. Also so.
Kann man wirklich so sagen, ja. Genau. Ja,
Erfahrungen.
Ja, und ich glaube, viele Leute träumen ja davon, Mensch, ich wäre so gern woanders und so. Und ich würde gern irgendwie in Alaska in einem Wald wohnen oder so, eine Hütte bauen. Das machen ja sich auch einige. Aber also ich kenne noch ein paar Aussteiger. Und die sind teilweise auch sehr unglücklich, ne? Mit dem, was sie dort nicht haben. Ne? Die haben mit verteufelt, was sie hier haben. Die haben diesen Staat verteufelt, diesen, weiß ich, und dann sind sie in Schweden in der Blockhütte und ja, ist halt nicht so einfach. Also ich würde mein Land mitnehmen wollen, wenn ich irgendwo hingehe. So, weißt du? Also schön wäre, wenn sich die Welt dreht, aber die Orte stehen bleiben. Also ich meine jetzt damit, stell dir vor, du, wenn wir uns drehen, ja, im Schlaf und du wachst nächsten Morgen auf in so einem Regenwald oder so, ja? Weißt du, ich meine?
So, ja? Ja, so,
dass
ja.
Jeder mal so rankommt. Jeder hat mal so ein bisschen Eis, jeder mal so Hitze, mal Wüste, weißt du, ja? Und das wäre halt eine ziemlich geile Nummer, ja? So, aber du hast immer alle dabei. Deine Leute, weißt du, und so, ne?
Also Reisen an sich ist ja eh so ein Privileg, ne? Das ist ja eh auch so ein Luxus, wo man sich gar nicht oft genug bewusst ist, dass das überhaupt so ist. Ne? Also können ja nicht alle, wie sie wollen, reisen. Und, ja.
Also meine Tante, die ist nie gereist. Die war mal auf einer Rheinkreuzfahrt. Da war die größte Reise des Lebens. Da war sie über 65. Ne? So. Mhm. Und die ist auf dem Dorf groß geworden bei Göttingen. Und die, die kannte eben nur Feldarbeit und Hausfrau sein. Das war früher eben so. Und die ist nie gereist. Ne? Mhm. Und das, aber das war auch nie ein Wunsch, da zu reisen. Warum soll man nach Griechenland fahren? Damals war das nicht so, dass man mal kurz irgendwo fliegt für ein Wochenende. Ja? Mhm. Wie heute. Oder vor Corona. Damals, ja. Nee, aber und darum, glaube ich, so meine Generation und vielleicht noch ein paar Jahre früher, die haben es erstmal so, die waren die Ersten, die so einfach so völlig frei und vor allem günstig reisen konnten. Ne?
Ja.
Und da wir auch die Sprache gelernt haben in der Schule, ja, so Englisch als zweite Sprache und wieder, es fällt es auch uns sehr einfach zu reisen, weil wir uns ja überall verständigen können, auch mit ein paar Brocken nur. Ne? Und deshalb, das hat die Generation eben nach dem Krieg nicht. Die mussten eben hart knüpfen für ihr Geld und dass wir eben den Luxus denn, uns leisten können. Ne?
Jetzt mache ich nochmal so einen Bogen zu der Fotografie. Warum eigentlich Fotografie? Mhm. Also du machst ja auch Musik, das weiß ich auch. Und du fotografierst. Mhm. Und also du hast ja das Medium Fotografie ausgesucht. Du könntest ja auch malen oder irgendwas anderes machen.
Den kann ich malen, Rieke.
Deswegen, warum Fotografie?
Das liegt daran, dass ich mich mal irgendwie ausdrücken möchte. Ja? Und ich glaube, dass mir die Sprache dazu nicht reicht. Fotografie ist auch Kommunikation. Und weil ich eben wahnsinnig gern kommuniziere, mache ich eben Fotos. So. Ich habe damals angefangen zu fotografieren. Ich habe mich damals ablichten lassen für ein Solo-Projekt von einer Fotografin aus Hessen. Und dann war ich so begeistert von dieser ganzen Anlage. Kamera in der Hand und so. Und die war Fotografin. Das war so, boah, die war so ganz weit weg von mir. Ja, so. Und dann fand ich halt spannend. Dann habe ich mir die Kamera gekauft damals. Und habe angefangen zu fotografieren. Und die ersten Porträts habe ich gemacht, noch, wo ich noch Musiker war. So Backstage von einer anderen Band halt. So, ne? Und das waren gute Bilder. Und dann kamen so die ersten Aufträge von so Bands. Ja, wir haben 100 Euro würde es von uns Fotos machen, klar. Und dann irgendwann waren es dann im Monat 10 Bands, irgendwann waren es dann ganz andere Kunden. Und so war das eben so ein Lauf, der zog sich die letzten 10 Jahre so durch. Ne? So. Aber ich habe auch natürlich zu Anfang naiv fotografiert, wie so ein Kind fotografiert oder ein Kind malen würde. Und wenn man aber darüber nachdenkt, über Fotografie nachdenkt, wird es komplizierter irgendwann.
Was heißt das genau, wie also naiv fotografiert
wird? Na, wenn du einfach eine Kamera in die Hand hast und keine Regeln kennst, du machst einfach Bilder, die dir vor die Nase fallen und die passieren einfach so, weißt du? Und das war aber auch damals eine Zeit, ich war nur unterwegs damals, ja, also ständig, wirklich ich war glaube ich in einem Jahr in 20 Ländern oder so, ja, völlig verrückt. Ging wie ein Schwamm durch die Gegend, ja. Und dann ist alles so passiert. Und dann bin ich halt so reingefallen in Konzerte. Dann war plötzlich jemand da, den ich unbedingt kennenlernen musste. Dann plötzlich sitzt ein Auto und sitzt in so einer Crystal-Meth-Bude irgendwo in L.A. und machst da Fotos. Und dann plötzlich fährst du den nächsten Tag weiter und triffst einen Superstar. Und habe ich damals alles so fotografiert, ja. Mein Leben um mich herum so. Und irgendwann hat sich dieses Leben mal so ein bisschen gelegt, ja. So. Ich glaube, dass einfach die Sachen sind jetzt... Die Sachen, die ich jetzt mache, sind vielleicht gehaltvoller und ich habe weniger Output als früher und wirken so ein bisschen zurückgelehnt, würde ich jetzt fast behaupten.
Das klingt fokussierter.
Danke, also fokussierter
noch, ja. Ja. Und, es klingt so, als hättest du sehr viel gesammelt, genau. Also so, als hättest du so wie Tagebucheintrag einfach alles mitnehmen wollen. Und warst einfach neugierig und wolltest das nicht verlieren. Ne? Also oft ist ja Fotografieren auch, ich will das festhalten und behalten.
Genau.
Und indem man das fotografiert, eignet man sich das ja irgendwie auch an. Und dann es wird dann so ein bisschen Teil von einem, ne, wenn man das dann immer so ein Stück sich mitnimmt.
Aber irgendwann kam so denn der Wendepunkt. Nämlich, dann wird mich gewundert, warum bin ich nicht mehr so cool als Fotograf wie vor 5 Jahren oder so, ja? So. Und dann wird man so ein bisschen nachdenklich und stellt seine eigene Arbeit in Frage. Ja? Mache ich ja ständig. Ja? Bin ich zufrieden? Und Aber ich müsste irgendwann erkennen, na klar, das liegt einfach daran, dass man nicht mehr so viel unterwegs ist. So auf Konzerten und so, ja. Ich war früher nur unterwegs. Ich kannte ja auch irgendwie Gott und die Welt in Berlin, ja. Und da haben dich ja tausend Sachen ergeben. Also wie so ein, wie heißt diese komische Kugelspiel, wo man eine Kugel anstößt und alle Kugeln stoßen sich gegenseitig an, weißt du? Und da war früher, genau, ich kam ja vor wie so eine Kugel mittendrin. Ich wurde mal angestoßen, weißt du? So, und ja. Heute bin ich so eine Kugel, die so herumirrt. Ja, so und gar nicht weiß, wo sie anstoßen soll, ja. Also die Zeit gerade ist natürlich.
Boah, da habe ich letzte einen schönen Spruch gelesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den noch habe. Wenn man nicht weiß, wohin man will, so kommt man am weitesten.
Oh, das ist wahr, ja. Das ist wirklich wahr.
Ja.
Ja, naja. Also, wohin ich will, weiß ich auch nicht genau. Es gibt kein Ziel. Ich habe kein Ziel im Leben, ja. Das Ziel ist, glaube ich, einfach nur der Weg. Ja?
Wenn du dir jetzt so überlegst, hast du so Wünsche für die Zukunft, dass du denkst so...
Jetzt im Allgemeinen, also... Oder in der Fotografie.
Kannst mir gerne beides erzählen.
Ja, also im Allgemeinen wünsche ich mir, dass dieser Kram vorbeigeht bei dieser Pandemie. Dass jetzt alles wieder sich zur Normalität irgendwie neigt. Wäre ganz schön. So ein Leben wie früher würde ich auch nicht haben, wie vor Corona. Das soll jetzt irgendwie anders werden danach.
Was meinst du damit?
Na, das vorher hatte ich den Eindruck, dass das alles so total hektisch war und schnelllebig. Ja, so. Und tatsächlich hat mit Corona alles ein bisschen gelegt, zwangsläufig. Die Menschen waren zu Hause, haben auch vielleicht angefangen zu reflektieren, weil sie eben Zeit hatten dazu. Haben sich viel mehr mit sich selbst befasst und hat dann viel mehr was ausgelöst, ne? So. Und ich glaube, leider ist nicht von Dauer so was, ne? Wenn man jetzt Corona abschalten würde, dann würde es morgen genauso wieder abgehen wie vor Corona. Dieser Wahnsinn, ja? Und dann wünscht man einfach so ein bisschen so eine ruhige Welt, wo man auf sich achtet und so. Und respektvoller miteinander umgeht. So, wäre ganz schön. Und dass man nicht immer leisten muss. Man muss immer leisten, ne? Was du machst, ist egal. Du musst, ob du Schneiderin bist oder ob du Bäckerin bist oder Kreativdirektorin, du musst immer leisten, ja? Und ich möchte nicht immer leisten müssen. Ja? Das macht mich ganz fertig, ja? So. Und das macht ja auch alles kaputt. So. Und jeder von uns kennt garantiert einen, der hat einen Burnout, ja? In den letzten 10 Jahren oder 5 Jahren. Ne? Und da gibt es in Deutschland Millionen. Jeden Tag haben die nicht mal gemeldet, den Burnout. Ja? Das kommt nicht von irgendwo her. Und darum finde ich also jetzt gerade so eine Zeit, um sich mal zu besinnen, so 2 Jahre lang, sollte auch ein bisschen nachwirken mit den Leuten. Ja? Wäre ganz schön, wenn es so wäre.
Ich finde ja auch das Konzept Teilzeit total gut.
Total.
Und auch, ich finde, dass wichtige Positionen eigentlich auch in Teilzeit vertreten sein können.
Ja.
Also ich finde, man kann auch eine Führungskraft sein und in Teilzeit arbeiten. Also
natürlich.
Ja.
Ja, und in der Fotografie wieder weitergehen soll, in Zukunft wird mich vertreiben lassen. Ne? So einfach Dinge annehmen, die mir gut tun und die anderen Sachen einfach nicht annehmen.
Was tut dir gut?
Sachen, die sich gut anfühlen, kann ich jetzt gar nicht beschreiben, aber einfach Sachen, die sich gut anfühlen. Man hat ja früher oft Sachen gemacht, um irgendwie dabei zu sein und dann hat man gemerkt, ey, irgendwie geht es gerade in die falsche Richtung und so. Man hat vielleicht sogar ausgenutzt und sie ausnutzen lassen, wenn man entweder auch hilfsbereit sein wollte und so. Aber irgendwann merkt man halt so, ey, das tut mir nicht gut. Und es gibt auch Menschen, die einen aussaugen. Jeder kennt so Energievampire, ja. Und ich habe auch die von mir abgeschnitten, radikal, und seitdem geht es mir gut. Und ich bin auch lieber allein unterwegs, als mit irgendwelchen Leuten, die mir einfach Energie rauben, machen eben mehr so. Ne? Man wird ja auch immer irgendwann, ich will es, ja, kann schon sagen, ein bisschen radikaler an seiner Entscheidung. So. Und ich suche mir auch genau aus und will meine Zeit teilen im Leben. Ja? Und ob es sich lohnt überhaupt.
Ich finde das auch das Schöne am Älterwerden, dass man da klarer wird und dann ist es auch entspannter. Ne? Also dass man sagen kann, okay, mit der Person möchte ich jetzt gerne mehr machen, weil das tut mir gut und mit der anderen Person brauche ich vielleicht keinen Kontakt mehr haben. Also das ist auf jeden Fall was man, glaube ich, erstmal so für sich herausfinden muss.
Ja. Ne? Das ist eine Zahre der Zeit, über die Erkenntnis hat immer jeder mal, ja?
Ja.
Wo man 20 war, war irgendwie alles cool, weißt du? Du warst mit Leuten unterwegs und alle waren cool, ja? So. Und irgendwann hat man eben so, ja, seinen eigenen Lebensweg so ein bisschen entdeckt und dann passen halt manche Dinge da rein. So. Muss halt nicht mal schlimm sein. Kann auch sein, ey, das ist vollkommen okay, wenn jetzt du nicht mehr anrufst, ja? So.
Mhm.
Also, es ist völlig fein. Wir hatten eine schöne Zeit, ja? Und es war okay.
Und mit dem Fotografieren, also dich faszinieren ja vor allem Menschen. Du machst ja Porträts, du machst ja weniger Landschaften.
Mhm.
Ist das das, was du dir wünschst, also immer zu machen, also Porträts zu fotografieren?
Mhm. Doch, also ich habe ja schon mehrere Sachen gemacht in der Fotografie, mich probiert hier und da, also ich immer schon... primär Porträts, aber auch mal versucht, Landschaften zu machen und so. Also wenn sich Landschaften ergeben, nehmt ihr auch mit. Das ist nicht. Aber ich bin jetzt kein Landschaftsfotograf, also überhaupt nicht. Eigentlich bin ich eher so ein Typ, der irgendwie alles so mitnimmt, was so am Wegesrand liegt, ja. Und später so aussieht, was dann von behalten werden kann oder nicht. Kommt auf das Projekt an. Wenn ich mir plötzlich überlege, so, ich war mal in den USA mit einem Freund zusammen vor 5-6 Jahren und eigentlich ging es da um Autos. Also der macht ein Automagazin, ja. Der ist, Helge ist so ein Autopunk aus Hamburg, ja. Und der wollte letzte Ausgaben produzieren in den USA und mit dem Thema eben so Redneck.
Mhm.
Darum waren wir auch so in den Südstaaten unterwegs, also Alabama und Georgia. Und dann sind wir rübergeflogen und eigentlich war... Ich hatte keine Aufgabe, aber er hat mich gebeten, ey, wir wollen jetzt mal so ein paar Spots besuchen, wo früher so Filme gedreht wurden. Da stehen so Autos rum und so, ne? Da habe ich diese eben dann auch abfotografiert und dann habe aber zwischendurch so noch andere Sachen fotografiert für mich. Und dann ist daraus ein Buch entstanden, Redneck County, ne? So, und es ist halt Landschaften bei. Auch viele Gebäude, Büsche in der Nacht. Oder auch Hände oder so, ja? Also. Und die ganze ist eine Strecke geworden, eine ganze Serie geworden. Und das ist eben das Schöne, wenn man ohne Plan losfährt, ja. So, und darum, ich könnte mir nicht vorstellen, einen Plan zu haben und den abzuarbeiten. Das würde gar nicht funktionieren. Also nicht in meiner Welt. Ich hatte mal so einen künstlerischen Auftrag von der Stadt Bremen in Sieke. Die haben da so einen sehr großen Kunstverein, Sieker Vorwerk. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht dort ein Projekt machen möchte.
Ja, die erste Podcast-Folge, die ich gemacht hatte mit Albrecht Wilke, also die hatten ja auch da ausgestellt, in Sieke da.
In Sieke Vorrat, genau. Ja.
Mhm.
Ja, und dann hat er so eine Residenz für 8-9 Wochen, ja, und auch gewohnt in so einer Einliegerwohnung bei Familie Schierenbeck.
Das finde ich auch manchmal so krass, dass man dann da wohnen muss.
Hm?
So, ja. Also wie so in so einem Gefängnis, man muss dann da bleiben.
Ja. Und das war auch Winter, also es war jetzt so Oktober, November und ich war halt dort auch sehr einsam, ne? Und das war halt auch früh dunkel und na, Einsamkeit und Darkness, ne? Gibt so eine trübe Suppe irgendwie im Kopf, ja? Und ich habe auch so fotografiert dort und habe dann aber, weil die hatten ja schon eine Erwartung, also sie wussten nicht, was passiert, was kommt, aber die hatten eine gewisse Erwartung. Und ich hatte so ein Druckgefühl, ja, so, dass ich irgendwie leisten muss jetzt, ja, und dann habe ich irgendwie erstmal irgendein Müll produziert, ja, das habe ich auch gar nicht gezeigt. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, ich muss hier umstecken auf Schwarz-Weiß. Nur das funktioniert gerade bei mir im Kopf, ja. Und dann lief es auch ganz gut. Aber eben, da war ein Plan vorhanden und ich bin halt kein Planerfüller, ja, also gar nicht. Ich brauche immer so einen gewissen Freiraum, dass ich mich innerhalb von einer bestimmten Rate bewegen kann, das wird nicht funktionieren. Ja, genau. Also künstlerisch jedenfalls. Kann auch normal arbeiten, da habe ich einen Plan. Wenn ich zum Beispiel eine Gitarre baue, weiß ich genau, ich fange die Gitarre an und die dauert irgendwie 5 Tage und ist dann fertig. Ja? So, dann habe ich auch einen genauen Bauplan dafür. Ja? So.
Ja, ja, ja.
Aber in der Fotografie, wie auch wahrscheinlich in der Malerei bei Linie anders, muss man auch einfach einen Pinsel weglegen und sagen, ich mache das morgen weiter oder im nächsten halben Jahr. Mir fehlt gerade Inspiration. Also, ja, so. Darum, bei mir dauern Bildschränke auch teilweise Jahre. Ich fange irgendwie an, sehe ein Motiv, ey, mega. Dann mache ich diese Bild, hänge es mir in die Wand und denke, ja, das könnte eine Strecke werden. Aber bis du denn die Sachen findet, die da angliedern könnten. Das dauert manchmal Jahre lang, bis man was sammelt. Also es ist wie ein Sammler, der irgendwie nach bestimmten Porzellanengegenständen unterwegs in der ganzen Welt sucht, zu seinem 30-teiligen Service noch irgendwie einen Teller. Weißt du? Und dann, ja, dauert eben ein bisschen.
Ja.
Das ist ein Puzzle. Ja. Genau. Und ich will das auch gar nicht so meine Arbeit so in die künstlerische Ebene drängen, sondern es ist eigentlich, ich nehme Dinge auf, die mir gefallen. Und ob es nur Kunst ist, weiß ich nicht genau. Das ist dahingestellt. Du musst ja beurteilen, wer das betrachtet nachher. So.
Wenn du jetzt die Menschen fotografierst, also fotografieren hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also die Menschen müssen ja Lust dazu haben, ne? Oder ihr Einverständnis geben, dass sie fotografiert werden. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, das ist ein gutes Bild, hast du dann das Gefühl, oder brauchst du das Gespräch vorher mit der Person oder funktioniert das auch ohne Gespräch, also einfach nur durch die Atmosphäre? Also du bist ja auch in anderen Ländern, hast da schon fotografiert. Ich weiß nicht, ob du dich immer verständigen kannst mit den Menschen. Deswegen würde mich interessieren, also braucht es immer ein Gespräch vorher, um ein gutes Bild zu bekommen für dich oder geht das auch ohne Worte?
Also ich vermeide halt ganz gerne Worte davor, ja. So. Also ich bin auch ein haptischer Mensch, so. Also ich fasse gerne Dinge an und kann auch mit den Händen besser als mit dem Mund kommunizieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden in einer bestimmten Position haben möchte, dann sage ich, dass ich mal umdrehen soll, also den Kopf, ich fasse einfach an. So, ne? Das missfällt manchen Leuten, dass ich so nah gehe, aber ich muss es tun, anders geht es nicht. So, ne? Und so kann ich mir halt viele Worte ersparen.
Das klingt so, als wäre die Atmosphäre wichtig.
Total, ja. Total,
ja. Also ja. Auch wenn man nicht spricht, kommuniziert man ja trotzdem irgendwie, ne? Also mit dem Körper und ja, man kann ja auch so irgendwie Vertrauen schaffen.
Ja,
ja.
Genau. Ja, ist eine witzige Sache. Also, und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel in Albanien bin und da die Leute fotografieren möchte, ich sehe nicht irgendwo an der Straße irgendjemanden Halter anmachen von dem Foto, ja, einfach so verweitern. Denn es passieren meistens irgendwie Sachen. Also ich lasse mich da komplett frei. Also ich fahre einfach los. Und, vor 3 Jahren in Albanien habe ich mir so gedacht, noch zu Hause, dachte ich mir, ich würde so wahnsinnig gerne mal Gast einer albanischen Hochzeit sein. War so ein Gedanke von mir. Und wo ich in Albanien war, bin ich verfahren und dann war ich bei so einer Feier im Garten von so Leuten, die haben in Tracht im Kreis getanzt und tranken dazu wie selbstgebrannten Schnaps und Bier. Und dann wurde ich eingeladen und da war eine Hochzeit und dann war ich 5 Tage da bei denen. Hab dann da fotografiert und das war natürlich ein Paradies, ne? Weil jeder wusste, ich bin der Deutsche dort, ich bin Freund der Familie und ich konnte dann völlig frei fotografieren. So, ne? Also das war toll. Und man kann nicht irgendwo an der Tür klopfen und in Albanien sagen, kann ich ihre Familie fotografieren? Die funktionieren, weißt du? Und darum.
Ja.
Ich habe aber mal in Rumänien ich mal so einen Schafhirten, so einen wahnsinnigen Typen fotografiert. Also wirklich wahnsinnig, vom Gesichtsausdruck her. Der schmiss mir dann seinen Hirtenstock entgegen beim Fotografieren. Aber ein tolles Foto geworden, ja? So. Das sind halt Sachen,
ja.
Die passieren aus dem Auto raus, kurz mal hin und Füßen versucht zu erklären, was ich machen will. Zeigt eine Kamera und der redet und du Zeug vor sich hier, weil du gar nicht verstehst. Dann hältst du dem eine Zigarette hin, so als Dankeschön erstmal. Und dann nimmst du die Schachtel und packt die einfach ein und redet nochmal wirre Zeug und der Stock kommt dir immer näher ins Gesicht. Und du weißt nicht, will er jetzt schlagen damit oder will er da irgendwie nur, was er damit sagen muss. Dann habe ich ihn fotografiert und dann habe ich gemerkt, der mochte generell mich gar nicht da haben. So.
Ich wollte gerade sagen, manchmal entstehen vielleicht auch gute Bilder, wenn kein Vertrauen da ist. Ja. Kann ja auch sein.
Genau. Ja, also eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Reise mache, ich viel Street Photography, also einfach nur so random Sachen aus dem Auto raus ganz viel oder auch wenn ich irgendwo rumlaufe, passieren Dinge und die auch meistens schwarz-weiß, das ist reduziert auf das Wesentliche, nicht Farben lenken oft nur ab. Wenn ich aber jetzt hier bin, eher projektbezogen, weil Straßenfotografien bin ich auch schon gemacht, es bringt nur Ärger.
Du fotografierst eigentlich immer analog, oder?
Ja, seit neuestem wieder. Ich habe früher ganz viel digital fotografiert, ja. meine Leica M. Aber jetzt habe ich wieder einen Geschmack entdeckt. So. Mhm. Ja, dieses langsame, dann, genau, langsame Arbeiten, dieses, diesen Prozess, wie Platten auflegen, ja, so, wie Webs kochen. Ja. Das ist halt ein Prozess und das tut dem Foto ganz gut, habe ich gerade Eindruck.
Jetzt muss ich eine blöde Frage stellen. Was kostet ein Foto?
Etwa 3 Euro.
Oh, okay.
Genau.
Wow.
Also ein Film sind 12 Bilder, ja. Also wenn man jetzt den Preis der Filmrolle plus Entwicklungskosten und Scan rechnet, kommst du auf 3 Euro ungefähr. Mhm. Also wenn man jetzt natürlich noch die Fahrtkosten rechnet, dann wahrscheinlich 4 Euro oder so, keine Ahnung. Oder 4,50. Ja, ist mir wert, ja.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass die Bilder einfach anders sind. Dadurch, irgendwie durch die erstmal Mittelformat, 6x6.
Dadurch hat man ja automatisch auch mehr den Fokus, weil man, also man total hält ja nicht drauf und fotografiert in Serie, sondern man muss ja konzentriert wirklich ein.
Genau.
Man macht dann ein Foto. Ich weiß noch, früher, als ich irgendwie so 13 Jahre alt war, hatte ich so einen Film, erste Kamera, und dann habe ich einen Film, ich weiß nicht, wie viele Fotos waren das, 24 oder 36, und dann für 36, ein Jahr oder so.
Ja, genau,
und dann
ja
immer irgendwie so, dann habe ich ein Pferd mit einem Fohlen gesehen, das war dann ein Bild wert. Also man überlegt, was ist es wert, fotografiert zu werden.
Ich hatte früher auch so eine Kamera, so eine Konica oder so, auch so eine einfache Plastikkamera, ja, zum Reisen halt, mit 36 Fotos. Und da war ich in Griechenland mal, da war ich irgendwie am 23 mit Freunden, und da habe ich wirklich so überlegt, okay, da musste man noch ein Bild aufheben nachher für die Akropolis. So, ne? Hat man das schon so eingeplant, ja. Aber irgendwie auch dann ganz reduziert. Man hat dann wie alle 2 Tage ein Bild gemacht, ja. So. Aber heute macht ja irgendwie jeder mit dem Telefon Milliarden Bilder, ja. Diese Flut, und die sich niemand anmessen.
Mhm.
Und früher war die eben noch so spannend, warst du irgendwie, wie hieß denn, Fred Rossberg, irgendwie, dieser Fotoladen oder so, ja, den wir damals hatten. Oder auch Fullboard gab es vor bei uns, ja. Wir hatten auch eine Abteilung. Na, gab es dann die Bilder ab, die Filmrolle, und dann kam die nach 14 Tagen zurück, entwickelt. Und dann warst du überrascht, weil dabei war, weil du das halt vergessen, ja?
Ja.
Und dann waren Erinnerungen, die einfach auch schön waren, so an diese Zeit, ja. So, man hat Bilder eben wirklich angefasst und sich mit Freunden getroffen abends und hat zusammen mit 10 Leuten diese Bilder angeschaut.
Ja.
Und das hat einen Abend gefüllt. Und dann die Geschichten erzählt darum, ne?
Ja.
Und das fällt ja heute halt weg, ne? Durch die digitale Fotografie, weil es sehr schade ist, da. Dass Sachen werden erfunden, um den Menschen die Arbeit abzunehmen, aber das macht sie irgendwie besser. So. Und darum auch diese analoge Fotografie, die zwingt ja dazu, sich Zeit zu nehmen. Also ich zwinge Menschen dazu, sich für mich Zeit zu nehmen. Das war einfach schön.
Das ist schön. Ja, ich war ja auch ganz überrascht, als du dann Fotos von mir gemacht hast. Du hast ja wirklich nur 2 Fotos gemacht, wo ich dann auch... ja, da war ich echt überrascht. So 2 Fotos. Du meintest so, ja, das, ne, also geht ganz schnell, ich mache so ein paar Bilder. Ich sage das auch manchmal, ja, ich mache nur 3 Bilder, aber am Ende mache ich irgendwie 300 Bilder. Und ja, das ist schon echt ein Unterschied.
Ich habe auch jetzt einfach keine Lust mehr auf diesen ganzen Datenwahnsinn, ja. Man macht dann von einer Reise 5000 Bilder und davon guckst du dir nachher noch 20 an. Und sortierst du mal 5 aus davon. Also einfach ein Erfahrungswert, den ich jetzt habe, dass ich nicht mehr alles fotografieren muss, wie früher.
Mhm.
Ja? Wo man auch schon viele doppelt jetzt gesehen hat und so und dreifach gesehen hat. Und es war früher sicher interessant und toll auch zu machen, aber jetzt, mir reicht jetzt, also jetzt ist wirklich weniger mehr, gerade.
Mhm. Ja? Muss ich dich jetzt, frage ich dich was ganz anderes, aber wie sieht ein guter Tag für dich aus?
Oh, ein guter Tag. Ein guter Tag sieht so aus, wenn ich abends zufrieden einschlafen kann. So, und wenn ich mich nicht mit Dingen belaste, die mir irgendwie Energie vom Kopf fressen. Ja, so. Also wenn ich eigentlich ein Tag wie heute zum Beispiel ist super schön. Weil ich habe gut geschlafen heute Nacht, war echt toll. Ich bin auch gewacht morgens, habe jetzt einen Hund seit neuestem Jahr. Und wer mich morgens so anguckt, so uns so ganz fröhlich, ja, so voller Erwartung, gehen wir jetzt raus, ja, dann bin ich gut gelaunt, ja, so, und dann gehe ich gleich in den Wald. Und auch dieser Hund, der treibt mich ja dazu, rauszugehen. Also ich kann ja einfach sagen, ich gehe nicht wieder raus. So. Und das ist schön, dass man auch jetzt bei oftmals weit in, bei so einem Wetter einfach drin. Ja, dann denkst du so nach und man schreibt die E-Mails und so, aber der Tag geht so vorüber und man hat nichts gemacht und jetzt geht ihm raus und das ist schön. Ich freue mich auch darüber, wenn Leute anrufen, ja, was seltener passiert mittlerweile, weil ich glaube, dass das Schreiben das nur anrufen geworden ist. Viel Schreiben noch.
Schreiben? Ja. Und kriegst du auch Sprachnachrichten?
Ziemlich oft, aber höre ganz selten ab. Ich mag die nicht, die Nachrichten. Ich finde sie ganz furchtbar. Meine persönliche Meinung. Und früher hat man den nur angerufen, ja, so. Und mich hat gestern einen Freund angerufen und da hat mich total gefreut, ja, so. Ja. Ja, und das ist ein schöner Tag. Und wenn ich nur noch gut was esse zu Hause, ich will kochen kann, ist alles gut. Mhm. Ja. Und eigentlich ist ja jeder Tag schön, wenn mir gut geht. Also ich kann mit beiden Händen greifen, ich kann selbst entscheiden, wo ich hingehe. Und ich kann mir den Po selbst abwischen, das ist ein Riesenluxus, ja, muss man ehrlich sagen. Und ich bin nicht krank und ich habe alle Freiheiten dieser Welt. Das ist also ein Privileg. Ja. Und darum bin ich glücklich. Nicht dauerhaft, kann man nicht sein, aber ich bin zufrieden. So.
Schön. Kannst du sagen, was für dich Erfolg ist?
Ja, also Erfolg. Wie kann man Erfolg definieren? Ich glaube, Erfolg ist, wenn man mit seiner eigenen Arbeit für einen bestimmten Augenblick zufrieden ist. So. Und nicht, wenn andere da irgendwie dir sagen, das ist ganz toll, was du gemacht hast. Für mich ist, ich glaube, Erfolg kann man in vielen Dingen haben. Ja? Man kann auch erfolgreich gebadet haben. So, weißt du? Oder man kann erfolgreich ein Ziel erreicht haben, keine Ahnung. Ne? Viele verbinden ja Erfolg mit Berufsleben und mit sportlichen Erfolgen oder so, ja. Erfolg kann in jedem Lebensbereich stecken und in ganz kleinen Sachen stecken teilweise. Und darum habe ich am Tag manchmal mehrere Erfolge. So, ne? Aber ich habe jetzt selber auch keinen Erfolgsdruck oder so. Dass ich mir jetzt sage, ich muss noch in 10 Jahren das geschafft haben als Fotograf. Das ist mir egal, darum geht es mir gar nicht. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe und tue. Ich glaube, da bin ich einigen schon weit voraus. So, ohne jetzt das irgendwie böse zu meinen. Aber es ist einfach Erfahrungswert, den man so im Leben hat. Man kann die Sachen einfach entspannter angehen teilweise. Man schon weiß, ey, ich muss mir mehr aufregen, geht auch so. Also, und mit der Entscheidung, dass ich mich jetzt aus der kommerziellen Fotografie ganz zurückziehe, also keine Aufträge mehr annehme, geht es mir noch besser. So. Also ich habe, ja, das ist ja...
Ist das entschieden? Oder also es könnte ja sein, dass du vielleicht später wieder umdenkst?
Könnte sein, aber ja. Erstmal habe ich jetzt entschieden, ich mache jetzt nicht mehr. Mich hat es echt genervt. Die ganzen Kunden, die ganzen Kreativdirektoren der Agenturen...
Ich hatte gesehen, du hattest ja auch größere Kunden.
Ja, also... Hat alles Spaß gemacht und hat auch Sinn gemacht, ja, so letzten Endes. Aber was mich dabei gestört hat, war immer, dass man über einen Auftrag ein Vierteljahr vorher lamentiert, ja. Und da werden so von diesen ganzen Direktoren irgendwelche Ideen ausgespuckt, die haben aber keine Erfahrung in der Praxis. Die können nur Ideen entwickeln. Und da bin ich meistens so gestört. Eigentlich müsste jemand dort als Fotograf sitzen, der genau weiß, was ein Fotograf denkt und wie der fühlt, so, ne. Und ein Kunde hat niemals den Blick, den du als Fotograf hast und du hast niemals den Gedanken, den ein Kunden hat, der das Bild schon im Kopf hat. So, da beißt es ein bisschen was. Ne? Mhm. Kannst du mal ein schönes Bild machen, Rieke? Weißt du, ich meine, du malst jetzt ein schönes Bild, aber mir fällt es gar nicht, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, weißt du? So. Und das ist dieser Widerspruch. Ne? Eine Dienstleistung. Und darum, wie gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich mache jetzt nur meine freien Projekte und siehe da, es läuft sogar besser als vorher. Nicht monetär, sondern einfach zwischenmenschlich. Ist viel schöner.
Ja. Ja. Das klingt gut. Ich finde, das ist. Ich fand das Gespräch total schön und ich finde das ein gutes Ende. Vielen, vielen Dank.
Gerne, Rieger.
Ich nehme total viel mit, also auch für mich, was du so gesagt hast, auch so was für Erfolg ist, fand ich total schön. Also so, wo du meintest, dass du mit dir, wenn du mit dir zufrieden bist, ne? Also nicht, wenn jemand von außen sagt, irgendwie das und das, ganz toll, sondern wenn du mit dir sagen kannst, okay, das war jetzt gut und das, ja, nehme ich auf jeden Fall mit, voll schön. Vielen, vielen Dank.
Gerne, Rieke. Danke für die Einladung.
you're traveling over mountain and valley. The air is looking just fine. My heart is torn into pieces. It's a lonely way, just dark, but it's mine. Darkness cowboy, darkness cowboy, could you please turn on the light? Darkness cowboy, darkness cowboy, if you turn it on, I will. Is coming so sadly. The moon turns fortune and fate. If I follow the right way, I won't give up, but I couldn't be the same. Darkness cowboy. Could you please tell the lie? Darkness cowboy, darkness cowboy, darkness cowboy, darkness cowboy, if you turn it on.